ARD Sounds.
Hey, حصل, شفت
ich habe gesehen, wie die RSF-Kämpfer Mädchen auf den Straßen vergewaltigt haben. Sie haben Leute beraubt und ihr Geld gestohlen. Es sind schreckliche Dinge passiert.
Das ist die Sudanesin Mahassen Fadl. Seit 2023 versinkt ihr Land in einem Krieg, der Millionen Menschen in die Flucht treibt. Auch Mahassen. Zu Fuß versuchte sie, ihre 7 Kinder und sich in Sicherheit zu bringen. Vergeblich. Ihre Tochter wird durch einen Granatsplitter verletzt.
Ich trug sie auf dem Arm und sie blutete ununterbrochen, bis sie starb. Wir waren in einem Dorf östlich von El Fashir. Dort haben wir sie begraben und die Reise dann fortgesetzt.
3 Jahre schon tobt der Krieg im Sudan. Während internationale Vermittlungsversuche scheitern, eskaliert die Gewalt zwischen 2 rivalisierenden Machtzentren, der sudanesischen Armee und der RSF-Miliz, die Rapid Support Forces, weiter ungebremst, scheinbar unaufhaltsam, mit schrecklichen Szenen. Wie konnte es so weit kommen? Und welche internationalen Interessen wirken im Hintergrund, oft unsichtbar, aber entscheidend? Und welche Rolle spielen Sudans riesige Goldvorkommen für den Krieg? Darüber spreche ich heute mit unserem Korrespondenten Ramin Sina, der gerade vor Ort war, und der Sudan-Expertin Hagar Ali vom GIGA-Institut in Hamburg. Ihr hört den Weltspiegel-Podcast. Mit den ARD-AuslandskorrespondentInnen wollen wir euch hier jede Woche die Welt ein Stück verständlicher machen. Ich bin eure Host, Nathalie Amiri. Heute ist der 29. April 2024. Ich beginne mit Ramin Sina, der gerade für die ARD im Sudan unterwegs war. Hallo Ramin.
Hallo Nathalie.
Ramin, du bist gerade aus der Hauptstadt des Sudan, Khartoum, zurück. Du bist einer von wenigen Journalisten, die seit Jahren immer wieder dort waren. Wie hast du diese Stadt dieses Mal erlebt?
Ich habe sie einen Tick friedlicher erlebt als im vergangenen Jahr. Also als wir vor einem Jahr dort waren, da war sehr viel Artilleriebeschuss noch zu hören, jeden Tag, wenn wir gedreht haben in den Gassen von Khartoum. Das war jetzt nicht mehr der Fall. Wir konnten jetzt seit Kriegsbeginn zum ersten Mal mit dem Flugzeug nach Khartoum fliegen. Seit 2 Monaten gehen die Flieger wieder und der Flughafen war auch sehr zerstört gewesen von Khartoum. Also ich habe den Eindruck, dass die sudanesische Armee den Eindruck in die Welt vermitteln will, es geht ein bisschen voran, auch was die Infrastruktur angeht. Sie hat wieder die volle Kontrolle rund um die Hauptstadtregion, rund um Khartoum zurückgewonnen, nach jetzt mittlerweile mehr als 3 Jahren Krieg, und will so ein bisschen das Bild suggerieren, es geht aufwärts, wir entwickeln uns mehr hin in Richtung Normalität. Normal ist das Ganze natürlich nicht. Also wenn man durch Khartoum fährt, wenn man durch die Straßen fährt, die ganzen Regierungsgebäude abgebrannt, viele von der RSF-Miliz. Und wir waren dann in einem Viertel, das mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, einfach Nabawi heißt das. Und das ist ein Viertel, so ein bisschen fast ligurisch, würde ich sagen, wie in Italien. Also wenn man an die Farben der Häuser denkt, gelb, so ein starkes Rot, pinke Häuser, sehr eng aneinander gebaut. Die Häuser, enge Gassen, mittlerweile auch echt wieder sehr lebhaft. Viele Kinder, die da gespielt haben. Einige haben Fußball gespielt, andere haben mit Holzgewehren den Krieg nachgespielt. Sie haben die letzten paar Jahre auch nichts anderes erlebt. Und wenn man sich dann aber umschaut und so ein Ausmaß an Zerstörung, so viele Einschusslöcher in diesen Häusern, ein Kollege zu mir hat gesagt, also wenn die immer von Scharfschützen sprechen, und da hat er recht, also da wurde nicht scharf geschossen, da wurde blind in jedes Haus reingefeuert von oben bis unten, auch in die Moscheen, also auch vor Gotteshäusern wurde kein Halt gemacht. Also da ist der Krieg, muss man wirklich die Augen zumachen, um ihn nicht zu sehen.
Damit wir alle auf den gleichen Stand bringen, haben wir einen kurzen Überblick für euch, wie der Krieg vor 3 Jahren begann. Es ist der 15. April 2023 im Sudan. Da kommt es zum Showdown zwischen den 2 wichtigsten Generälen. Beide wollen schon lange die Macht im Land. An diesem Samstag im April 2023, da eskaliert die Lage. Mitten in der Hauptstadt Khartoum greift die RSF-Miliz, die Rapid Support Forces, angeführt von General Mohamed Daglu alias Hemeti, die Truppen der regulären sudanesischen Armee unter de facto Herrscher und General Abdel Fattah al-Burhan an. Die Unstimmigkeit um die Herrschaft schlägt um in einen grausamen Krieg. Die RSF-Miliz erobert nach heftigen Kämpfen die Hauptstadt. Es sieht nach einem Siegeszug aus, doch 2025 wendet sich das Blatt. Die sudanesische Armee unter General Abdel Fattah al-Burhan erobert wichtige Städte zurück. Im Frühjahr auch die Hauptstadt. Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Wenn du sagst, man möchte so ein Bild suggerieren, dass es wieder mehr Normalität gibt, mehr Sicherheit gibt, was sagen dir denn die Menschen vor Ort? Du konntest ja mit Sudanesinnen und Sudanesen sprechen. Was haben sie dir erzählt? Wie traumatisiert sind sie?
Erstmal haben sehr viele erzählen wollen. Das ist natürlich für uns Journalisten auch positiv. Auch sehr viele Frauen. Also man kam einfach ins Gespräch. Sie haben auch nicht so eine große Scheu gehabt vor dem Mikrofon. Und es gibt kaum einen Sudanesen, den ich getroffen habe, der nicht affected ist durch diesen Krieg. Also entweder hat er ein Kind verloren, einen Vater verloren, Verwandte verloren, Freunde verloren, Nachbarn verloren oder sein Zuhause verloren. Und wir haben eine Mutter und eine Tochter getroffen, Ibtissam und Nihal heißen die beiden. Und das war in einem anderen Viertel. Lamab heißt es, das soll eigentlich mal ein gutes Viertel gewesen sein. Und mit denen sind wir durch die Gassen gelaufen, auch da. Die Einschusslöcher, man kann sie einfach nicht mehr zählen. So zerstört sind die Häuser und da haben die beiden Folgendes gesagt.
Ich war schockiert. Das Land ist zerstört. Alles ist ruiniert. Aber wir sind dankbar, denn Menschenleben kann man nicht ersetzen. Alles andere schon. Wir glauben, dass das Land nach und nach wieder aufgebaut wird. Dieses Viertel war vor dem Krieg sehr schön. Jeder sagte, ich wünschte, ich würde in El Amab leben. Es war ein sehr vornehmes Viertel. Jeder hätte davon geträumt, hier zu leben. Es war schön. Es sah nicht so aus wie jetzt. Jetzt ist es zum hässlichsten Viertel geworden.
Und dann haben sie uns mit nach Hause genommen, in ihr Zuhause. Sie sind eine der wenigen Familien, die 3 Jahre auf der Flucht waren, quer durch den Sudan, aber jetzt wieder zurückgekommen sind, nach Khartoum. Und auch ihr Haus ist halb zerstört, erster Stock. Also da ist kein Dach mehr, die schlafen unter freiem Himmel. Und da saßen die beiden in ihrem Zuhause, die Mutter hat Tee getrunken und die Tochter hat so ein kleines Mikroskop geholt aus ihrem Zimmer. Und da hat sie erzählt, dass sie als Mitte-20-Jährige in einem Medizinzentrum gearbeitet hat, in einem Labor dort. Und mittlerweile gibt es dieses Medizinzentrum gar nicht mehr, das ist zerstört. Es sind so viele Krankenhäuser zerstört in Khartoum. Und ihr fehlt die Perspektive. Also sie saß da mit ihrem kleinen Mikroskop um sie herum, alles halb kaputt, zerschossen. Und dann fragt man sich natürlich, ja, also wo geht's hin? Willst du hier bleiben? Willst du dieses Land wieder aufbauen? Und dann sitzt sie da, wie soll sie das wieder aufbauen? Und wo soll sie arbeiten? Wie soll sie Geld verdienen? Und sie hat gesagt, wenn es nach mir ginge, ich will meine Mutter nicht alleine lassen, aber am liebsten würde ich einfach nur weggehen, würde ich fliehen. Und das hat ja auch jede dritte Sudanesin, jeder dritte Sudanese im Laufe des Kriegs gemacht. Es sind geschätzt 15 Millionen Menschen auf der Flucht.
Du erzählst von so viel Zerstörung. Ist dir in der Hauptstadt irgendwo auch wieder Hoffnung begegnet oder Aufbauwünsche? Menschen, die bleiben wollen, die sagen, wir wollen jetzt wieder das Land aufbauen?
Ja, absolut. Also wie immer im Krieg ist es jetzt auch nicht so, dass jedes Stadtviertel in Khartoum völlig zerstört ist. Es gab auch Viertel, da wurde weniger gekämpft, da waren weniger Straßenkämpfe. Und da gibt es einige Straßen, die sind sehr belebt, da sind die Restaurants voll, da gehen die Menschen aus, da wurde Fußball, da wurde Champions League geschaut, hunderte junge Sudanesen, das war sehr lebhaft. An einem Tag sind wir rumgefahren, dann haben wir per Zufall ein Karate-Training gesehen auf einem kleinen Sportplatz. Da waren 50, 60 Eltern, mindestens genauso viele Kinder. Das war ein Tag, ein besonderer Tag. Da wurden irgendwie Medaillen ausgehändigt und das war wirklich schön. Die Eltern waren so stolz, die Kids waren so stolz. Die Mütter haben erzählt, dass jetzt auch sehr viele Mädchen ins Karate geschickt werden. Einfach weil in den Jahren, in denen die RSF-Miliz in den Straßen waren, es gab so viele Übergriffe auch auf Mädchen, auf Frauen, Vergewaltigungen. Also die Anzahl der Verbrechen ist so enorm hoch und da haben sie gesagt, Karate ist etwas, was sie einfach wollen, dass im Nachkampf die Frauen und die Mädchen sich ein bisschen stärker fühlen, sich wehren können und das war ein schöner Moment, da dieses Karate-Training und abends waren wir dann in einem Musikzentrum und da waren Hunderte, also da wurde getanzt, da wurde Musik gespielt, Saxophon, Flöte, am Bass, da wurde gesungen. Da waren viele junge Sudanesinnen und Sudanesen, die ein paar Meter weiter auf so einer Theaterbühne waren. Auch da wieder die Theaterbühne halb zerschossen. aber die geschauspielert haben, also das war sehr lebhaft. Und dann sind wir auch dort mit einem Mann ins Gespräch gekommen und der hat erzählt, ja, ich bin schon seit vielen, vielen Jahren hier im Zentrum. Ich war auch hier, als die RSF-Miliz kam und die haben mich dann erst tagelang hier eingesperrt und dann haben sie einen Seil um mich geschnürt und haben mich mit einem Motorrad über den Hof gezogen. Alle Brustknochen gebrochen, hat er uns dann auch gezeigt und dann ist er in Tränen ausgebrochen, in sich zusammengesackt und dann hat man auch gespürt, fast jeder dieser Menschen hier hat eine sehr, sehr krasse Geschichte und hat sehr viel Furchtbares in den letzten Jahren erlebt und gleichzeitig muss es irgendwie weitergehen und da hilft diesen Menschen in diesem Jugendzentrum eben die Musik.
Ein besonders grausames Kapitel dieses Krieges ist ja in der Stadt El Faschir passiert. Dort sollen tausende Menschen beim Massakern durch die RSF-Miliz getötet worden sein. Was weißt du darüber?
Also El Faschir ist eines der grausamsten Kapitel dieses Krieges. So wie ich jetzt gesagt habe, Khartoum ist mittlerweile unter Kontrolle wieder der sudanesischen Armee, ist das Land ja geteilt und große Teile von Darfur, der größten Region im Sudan, da herrscht die RSF-Miliz und die hat mehr als 2,5 Jahre versucht, eine der größten Städte dort, El Faschir, zu erobern. Das hat lange Zeit nicht so ganz geklappt und dann im Oktober doch, die Armee hat sich dann zurückgezogen und ich glaube, wir haben nur ein ungefähre Vorstellung, was dort vorgefallen ist in den letzten Tagen im Oktober, ob da Tausende gestorben sind, Zehntausende gestorben sind, das kann man gar nicht mit so einer Sicherheit sagen. Es wird geschätzt, dass vor diesen Tagen, als die RSF El Faschir überrannt hat mit ihren Milizen, dass dort etwa 250.000 Menschen gelebt haben und jetzt gibt es Schätzungen 67.000 Menschen. Das heißt, etwa 100.000 Menschen sind auf der Flucht. Einige Tausend sind sicher tot, in Massakern abgemetzelt worden. Es gibt da Videos, die haben die RSF-Kämpfer selber online gestellt. Gibt es ein Video von so einem Krankenhaus. Da türmen sich die Leichen übereinander und Kämpfer filmen sich selber, wie sie jeden, der noch atmet, abknallen und abschießen. Also ganz üble Verbrechen. Und von zehntausenden Menschen weiß man auch einfach nichts. Also auch die Familien im Sudan erzählen hier und da, ich hatte einen Bruder, ich hatte einen Onkel da, ich habe seit Monaten nichts von ihm gehört, wir wissen nichts. Also das Ausmaß der Grausamkeit rund um El Faschir kann man jetzt noch gar nicht so richtig absehen. Damals hat beispielsweise die Yale University in den USA Satellitenbilder ausgewertet und da war vom Satelliten aus dem All waren zu sehen riesengroße rote Blutlachen. Also dass dort Massenhinrichtungen gab, das steht glaube ich außer Frage.
Ich weiß noch, zu Beginn dieses Konflikts habe ich immer versucht zu fragen, wer sind denn die Guten und die Bösen? Weil man möchte das ja so eingeteilt bekommen. Aber es ist ja nicht so, dass nur die RSF-Milizen die Bösen sind, sondern auch die sudanesische Armee hat Kriegsverbrechen begangen, oder?
Ja, also es ist nicht gut gegen Böse. Das wäre zu einfach. Ich glaube, dass die Verbrechen und das Ausmaß der Verbrechen der RSF-Miliz schon hervorstechen, was wir da erzählt bekommen. Also ich bin auch durch zahlreiche Länder rund um den Sudan gereist, habe mit sehr vielen Geflüchteten gesprochen und da waren schon immer die Geschichten über die Massaker, über die Verbrechen, über auch systematische Verfolgung von indigenen Volksgruppen Thema und dass immer die RSF-Miliz diejenige Gruppierung war, die von vielen, vielen Sudanesen mehr gefürchtet wurde. Gleichzeitig ist es natürlich so, die Male, die wir im Sudan waren, haben wir uns jeweils in dem Gebiet aufgehalten, das die sudanesische Armee kontrolliert. Das heißt, die Menschen, die im Sudan mit uns gesprochen haben, waren auch vorsichtig, sich jetzt besonders kritisch über die sudanesische Armee zu äußern. Es gab es schon immer wieder durchgeschimmert, auch dass Al-Burhan, also der General der sudanesischen Armee, kritisch gesehen wurde. Viele sagen aber auch in Mikros, wir sind dankbar, dass sie uns wieder befreit haben. Aber es gibt zahlreiche Berichte, dass die sudanesische Armee in den vergangenen Jahren immer wieder Hilfsgüter beispielsweise aufgehalten hat, die eigentlich für Gebiete bestimmt war, die die RSF-Miliz kontrolliert, dass sie wohl auch sehr harsch vorgegangen ist in Gebieten, die sie wieder erobert hat, wo sie den Eindruck hatte, da könnte es Kollaborateure gegeben haben mit der RSF-Miliz, dass es da Folter gab, dass es auch da Übergriffe gab. Also das sind ganz sicher keine Unschuldslämmer. Und wenn man sich ein paar Jahre zurückversetzt vor der Eskalation 2023, da sind Millionen Sudanesinnen und Sudanesen auf die Straßen gegangen im Sudan und die wollten eine zivile Regierung und die wollten keine sudanesische Armee, die regiert, und die wollten auch keine paramilitäre Gruppierung wie die RSF-Miliz, die sie regiert. Diese Wünsche, diese Träume, die sind nun ganz, ganz weit weg. Und ich habe den Eindruck, dass die Mehrheit der Sudanesen innerhalb der Optionen, die sie hat, sudanesische Armee oder RSF-Miliz, die meisten dann doch eher pro sudanesische Armee sind.
Du warst ja auch an den Grenzen zu Libyen und Südsudan unterwegs. Welche Länder mischen in diesem Krieg eigentlich alle mit?
Zahlreich, ja. Also der Sudan hat 7 Nachbarländer. Ägypten mischt mit. Ägypten unterstützt die sudanesische Armee, obwohl das auch eine interessante Wendung hat, weil die sudanesische Armee wird eine große Nähe zu Islamisten nachgesagt, zur Muslimbruderschaft. Und die Muslimbruderschaft in Ägypten ist ja eigentlich absoluter No-Go mittlerweile und Staatsfeind Nummer 1. Aber Ägypten unterstützt die sudanesische Armee. Nächste Nachbarland ist Libyen. Libyen hat eine direkte Grenze zu Darfur. Da waren wir auch an dieser Grenze im vergangenen Herbst. Libyen hat eine ganz entscheidende Rolle, weil Libyen, das ist immer wieder der Vorwurf, soll das Land sein, über das Munition geschmuggelt wird, Waffen geschmuggelt wird, also Nachschub für die RSF-Miliz. Und da ist immer als der größte Unterstützer gilt die Vereinigten Arabischen Emirate. Die haben keine direkte Grenze mit dem Sudan, also nutzen sie Verbündete im Osten Libyens, um Zugang zu bekommen zu der RSF-Miliz. Und in die andere Richtung fließt dann immer wieder Gold. Dann gibt es den Tschad, da sind Millionen Sudanesinnen und Sudanesen hingeflohen. Dann gibt es die Zentralafrikanische Republik. Also das sind alles Länder, aus denen auch Söldner immer wieder rekrutiert werden für die RSF-Miliz, und Ländergrenzen, die ein bisschen fließend sind, würde ich mal sagen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Auch Äthiopien hat eine direkte Grenze zu dem Sudan. Auch da gab es zuletzt Berichte, dass die RSF-Miliz über Äthiopien wohl versucht, auch wieder an anderen Frontlinien die sudanesische Armee unter Druck zu setzen. Also die Nachbarländer spielen eine enorme Rolle und es gibt kaum einen Staat, der völlig unbeteiligt ist.
Du hast kurz Gold erwähnt. Geht es überwiegend um Gold?
Es geht auch um Gold. Also Gold ist ein entscheidender Grund für diesen Krieg. Der Sudan ist sehr reich, also an Gold. Der Sudan ist reich an Öl, der Sudan ist reich an Wasser. Der Nil fließt quer durch den Sudan. Der Sudan hat große Anbauflächen. Also ist ein Land, das sich selber ernähren kann, das auch wirklich gute Chancen hätte, eigentlich in der Welt eine gute Rolle zu spielen. Und es ist deshalb interessant für zahlreiche Länder in der Region. Der Anführer der RSF-Miliz, Hemeti, ist reich geworden durch Gold. Er kommt eigentlich aus einer einfacheren Familie. Er war Kamelhirte in der Jugend und er ist mittlerweile aber Inhaber von einer der größten Goldminen in Darfur. Und Sudan ist eines der Länder mit den größten Goldvorkommen, nicht nur in Afrika, sondern weltweit. Und es gibt, das ist dann auch wieder bei beiden Kriegsparteien so, immer wieder Interesse, Gold auch ins Ausland zu bringen. Da kann man Verbündete mit bezahlen. Und den Vereinigten Arabischen Emiraten wird nachgesagt, dass sie großes Interesse an dem sudanesischen Gold haben. Das heißt konkret, Gold wird geschürft im Sudan, wird dann über Libyen, über Drittstaaten nach Dubai oder nach Abu Dhabi geflogen. Und im Goldgeschäft ist es so, wenn man dann Rohgold erstmal in den Emiraten hat und dann wird es in Raffinerien dort veredelt, dann kann man es unter dem Etikett Made in Dubai weiterverkaufen. Und die Touristen, auch aus Deutschland, die dann am Goldmarkt in Dubai beispielsweise eine Goldkette kaufen, da ist es dann gar nicht so einfach nachzuvollziehen, wo kommt dieses Gold eigentlich her, welchen Weg ist es gegangen, welche Menschen haben darunter gelitten. Also das ist ein sehr zwielichtiges Geschäft.
Ich habe auch gelesen, laut der Schweizer Hilfsorganisation SwissAid wurden 2024 29 Tonnen Gold aus dem Sudan in die Emirate exportiert. Und 2023, also zu Beginn des Krieges, waren es nur 17 Tonnen. Also während des Krieges hat sich da auch dann nochmal der Gewinn für Abu Dhabi gesteigert.
Ja, es ist, Gold ist sicherlich eines der Ressourcen, das vor allem auch für die Kriegsparteien im Sudan natürlich die Ressource ist, mit der sie ihre Verbündeten bezahlen können. Also keiner sendet ja Söldner, keiner sendet Waffen, Drohnen, sonstige Unterstützung for free. Und es gibt eine Nachfrage nach Gold auf der ganzen Welt. Der Goldpreis, der steigt seit einiger Zeit. Und im Gegenzug bekommt man dann eben Söldner, beispielsweise auch aus fernen Ländern, also nicht nur aus den Nachbarländern, nicht nur aus dem Tschad, nicht nur aus Zentralafrikanischer Republik, aus dem Niger, sondern es gibt zahlreiche Berichte, dass auch beispielsweise kolumbianische Söldner über Zwischenfirmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten in den Sudan geflogen wurden, um an der Seite der RSF-Miliz zu kämpfen. Hunderte kolumbianische Söldner. Also das ist wirklich ein Krieg mit globalem Ausmaß und als Gegenleistung fungiert dann immer wieder Gold.
Wenn wir uns die Gemengelage ansehen, dann gibt es ja sehr wenig Aussicht auf wirklichen Frieden, oder? Oder hat eine dieser Gruppierungen, hat die sudanesische Armee, jetzt erzähltest du, dass es ruhiger geworden ist und dass sie die Hauptstadt wieder kontrollieren, aber gibt es irgendeine Aussicht? Jetzt gab es ja in Deutschland eine Geberkonferenz am 14. und 15. April, da kamen 20 Millionen Euro Hilfe zusammen, aber ich meine, das ist doch ein Tropfen auf einen heißen Stein, oder?
Also Aussicht auf Frieden, ich sehe es aktuell nicht. Also wir unterschätzen ja auch immer wieder geopolitische Entwicklungen hier in der Region. Ich glaube, viele Experten haben einige Male falsch gelegen in den vergangenen 3 Jahren, was ja so alles passiert ist. Aber Stand jetzt würde ich sagen, Sudan, die RSF-Miliz, hat immer noch einige Unterstützer, nicht nur die Emirate, sondern Hemeti, dem Anführer, wird der rote Teppich ausgerollt, auch in Kenia, auch in Südafrika. Also es gibt auch auf dem afrikanischen Kontinent Staaten, Regierungschef, die die RSF unterstützen in diesem Krieg. Der Sudan ist geteilt, vor allem Darfur, vor allem der Westen des Landes ist unter Kontrolle der RSF-Miliz und die Hauptstadt Khartoum und der Osten unter Kontrolle der sudanesischen Armee. Und dass jetzt eine der beiden Gruppierungen schnell komplett an Boden verliert, ich sehe es aktuell nicht oder ich sehe keine Indizien dafür. Was eine Geberkonferenz angeht, grundsätzlich ist es sicherlich so, dass der Sudan weniger Aufmerksamkeit bekommt, der Krieg im Sudan, als beispielsweise der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Gaza, auch der Krieg im Iran. Und so eine Geberkonferenz, das war jetzt am Jahrestag, ne? 3. Jahrestag des Krieges, 15. April, das gibt es jedes Jahr. In Paris gab es eine, in London gab es eine vor ein paar Jahren und jetzt in Berlin. Und dann stellt man sich natürlich auch als europäischer Regierungschef hin und spricht von ganz schlimmer Lage und da müsse man dringend mal hingucken. Das waren sogar 1,5 Milliarden, die gesammelt wurden jetzt bei dieser Geberkonferenz vor 2 Wochen. Das ist natürlich gut, das ist erstmal positiv. Also viele Menschen im Sudan, die brauchen Essen, die brauchen Trinken, die brauchen Medikamente und da kommt sicherlich dann auch einiges an. Ich glaube, Europa könnte mehr machen, auch der Bundeskanzler könnte mehr Einfluss üben. Im Laufe des Jahres war er ja im Februar schon in Abu Dhabi, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und da ging es dann um Wirtschaftsdeals und da war dann kein Wort zum Sudan zu hören. Also es gäbe sicherlich die Möglichkeit, als Verbündeter, als Partner der Emirate, Druck auszuüben auf die Emirate.
Genau.
Das weiß im Auswärtigen Amt, in den Botschaften hier in der Region, auch wenn sie es nicht öffentlich aussprechen, auch wenn die Emirate immer wieder bestreiten, dass sie die RSF-Miliz unterstützen. Das ist ein offenes Geheimnis, also auch unter den Diplomaten. Und diesen politischen Druck könnte es von Europa ja geben, aber den gibt es nicht. Da wird dann priorisiert und da sind die Wirtschaftsdeals mit Abu Dhabi wichtiger.
Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn ich hier in Deutschland einen Goldring kaufe, ist dann die Wahrscheinlichkeit groß, dass da auch sudanesisches Gold mit drin ist?
Soweit wage ich mich jetzt nicht aus dem Fenster zu lehnen. Aber ausschließen kannst du es nicht, glaube ich. Also da müsste man nochmal ganz spezifisch reingucken und den Goldweg versuchen nachzuvollziehen. Aber ich war erstaunt in der Recherche, wie Gold gehandelt wird und wie schnell man dann eben auch ein anderes Etikett drüber setzen kann und es verkaufen kann als Made in Libyen, Made in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und das sind keine Länder mit großen Goldvorkommen. Also wo kommt das Gold ursprünglich her? Und dann deutet schon viel immer in Richtung afrikanischer Kontinent.
Ramin, danke, dass du dort für uns unterwegs warst und deine Eindrücke mit uns geteilt hast. Danke dir sehr.
Danke dir.
Und jetzt zu einer der Sudan-Expertinnen, Haga Ali vom GIGA-Institut in Hamburg. Die Politikwissenschaftlerin forscht zu Militärherrschaften, unter anderem im Sudan. Haga Ali, ich begrüße Sie.
Vielen Dank.
Der Sudan hat seit seiner Unabhängigkeit 1956 17 Militärputsche erlebt, so viele wie kein anderes afrikanisches Land. Wie konnte das passieren?
Viele Putschversuche sind im Grunde genommen immer der sicherste Indikator dafür, dass es ein sehr starkes Machtgefälle oder ein Ungleichgewicht gibt zwischen zivilen und militärischen Institutionen. Und der Sudan startete nach seiner kolonialen Unabhängigkeit, eben wie viele andere ehemalige Kolonien, mit so einem Gefälle zwischen zivilen und militärischen Institutionen. Weil die Kolonialmächte oft auf Streitkräfte setzten und viele der modernen Streitkräfte auf dem afrikanischen Kontinent auch gründeten, um Länder ausbeuten zu können und gleichzeitig aber zivile politische Institutionen gebremst haben in ihrer Entwicklung, um weitgehende Proteste zu verhindern aus den Kolonien. Und dann kommt im Sudan neben diesem Ungleichgewicht im Staat in die Unabhängigkeit noch hinzu, dass sehr viele gesellschaftliche Probleme und wirtschaftliche Probleme aufeinanderprallen, die auch für eine funktionierende Demokratie sehr schwer wären zu managen. Und die Putschversuche waren dann immer ein Versuch, quasi Regierungen zu wechseln, Reformen durchzudrücken oder eben Reformen zu verhindern.
Häufig wird dieser Krieg auch als Machtkampf zweier Generäle beschrieben. Wir selbst sprechen auch oft davon, also wenn wir versuchen, den Krieg im Sudan greifbar zu machen. Greift das aber eigentlich zu kurz?
Nach 3 Jahren Krieg vielleicht ja. Es ist in der Tat so, dass der Krieg mit einem Machtkampf angefangen hat, der relativ ungewöhnlich ist. Wir sprechen ja gerade auch von 2 Streitkräften, 2 fast gleichwertigen Streitkräften in einem Staat, die einander bekämpfen und sich nicht über eine wichtige Reform im Sicherheitssektor einig werden konnten. Jetzt aber, 3 Jahre später, sind diese Hauptkonfliktlinien, die wir haben, zunächst zwischen den sudanesischen Streitkräften und den paramilitärischen Rapid Support Forces, zerfallen in Nebenschauplätze, dass wir wirklich Kriege im Krieg haben, wo neue Machtkämpfe auch alte Bruchlinien in der Gesellschaft überlagern.
Wie genau sieht es aus? Es spielen ja jetzt lokale Akteure, wie Sie kurz erwähnten, eben auch eine große Rolle innerhalb dieses Krieges.
Auf jeden Fall, denn der Sudan hatte über Jahrzehnte auch ein großes Problem mit einer starken Zentralisierung, wo die Regierungsfähigkeiten gar nicht an alle Landesteile gereicht hatte und sich deswegen viele lokale Akteure auch teilweise in Milizen organisieren mussten, um dieses Defizit irgendwie zu füllen und um auch ihre politische Repräsentation in der zentralen Regierung zu erzwingen, da das über Jahrzehnte an Militärdiktaturen einfach nicht gegeben war. Und diese Defizite in der Regierung, aber auch in Verwaltung, in Infrastruktur, die ja sehr geteilt ist, sehr konzentriert ist, auf das Zentrum im Land, wohingegen man ganze Landesteile hat, die vernachlässigt wurden. Diese Defizite über Jahrzehnte fallen uns jetzt auf die Füße, weswegen wir sowohl die staatlichen Akteure oder die zentralen Akteure, die RSF und das Militär haben, als auch lokale Akteure, die den Zusammenbruch der Regierung oder der zentralen Regierung für sich ausnutzen.
Wir haben vorher von Ramin Sina, unserem Korrespondenten, der vor kurzem vor Ort war, gehört, dass viele verschiedene Länder in diesem Konflikt mitmischen. Kann man auch in diesem Fall dann von einem Stellvertreterkrieg sprechen?
Tatsächlich nicht. Und das Furchteinflößende an dieser Situation ist, dass das eine Art von Konflikt ist, die ungeachtet der geopolitischen Situation hätte ausbrechen können. Es ist ein innenpolitischer Konflikt. Die Verantwortung für die Dynamiken und auch den Willen, wirklich zu kämpfen, der liegt bei den Verursachern des Krieges, nämlich dem Militär und den Rapid Support Forces. Was dann natürlich überlagert wurde, weil beide Kampfeinheiten nicht selbstsuffizient sind, ist die Versorgung von außen. Und da ist es in der Tat so, dass die Vereinigten Arabischen Emirate eine lange Vorgeschichte davon haben, dass sie gegen Embargos verstoßen und Waffen liefern an Akteure und sich als sogenannter Friedensspoiler auch wirklich profilieren in der Region. Und in der Vergangenheit beispielsweise Khalifa Haftar in Libyen, das ja in einer ähnlichen Krise zwischen Ost und West steckt, wie der Sudan, beliefert haben. Russland hatte bereits vor dem Krieg eine Präsenz, zum einen über den offiziellen Dienstweg mit der sudanesischen Regierung als Hauptversorger der sudanesischen Streitkräfte, gleichzeitig aber auch in Form von Söldnern, nämlich der Wagner-Gruppe, die auf Seiten der Rapid Support Forces im Goldhandel bzw. Goldschmuggel in der Region beteiligt sind. Und die Türkei nutzt die Kriegssituation im Sudan jetzt auch, um sich weiter auf dem afrikanischen Rüstungsmarkt zu profilieren, denn da sind gerade sehr große Nachfragen nach Modernisierung und vor allem auf Drohnen. Und die Türkei nutzt den Vertrieb von Drohnen in solchen Kriegssituationen gerne, um sich weiter in andere Sektoren reinzuarbeiten und um den Fuß in die Tür zu bekommen für andere Deals in der Wirtschaft.
Wir haben heute auch schon gelernt, dass Gold eine große Rolle spielt. Ich weiß es selbst aus dem Iran. Dort haben mir oft Menschen gesagt, hätten wir kein Öl, hätten wir schon Freiheit. Hätte der Sudan kein Gold, hätte er schon Frieden?
Nicht ganz. Es kommt nicht nur darauf an, dass es Gold oder andere wichtige natürliche Ressourcen wie beispielsweise Gummi arabicum oder früher auch Öl im Sudan gibt, sondern wo sie liegen. Und im Sudan ist das tatsächlich so, dass die wichtigsten Goldvorkommen auch genau in den Regionen sind, in denen Minderheiten konzentriert sind. Und so halt für die zentrale Regierung ein sehr, sehr großer Anreiz besteht, das Gold auf der einen Seite auszubeuten und gleichzeitig aber auch die lokale Bevölkerung wegzuhalten von Anteilen und Gewinnen. Und in dem Krieg spielt Gold insofern eine sehr große Rolle, weil es eine sogenannte sanktionsresistente Ressource ist. Man kann sie nicht aus der Entfernung steuern oder einfrieren und man kann damit auf illegalem Wege, ohne Bankeninfrastruktur, ohne von Sanktionen tangiert zu werden, weiterhin Waffen zu kaufen auf dem Schwarzmarkt. Und durch den Krieg floriert natürlich dieser enorme Schwarzmarkt. Und Russland nutzt diese Goldvorkommen auch selbst, da es von Sanktionen betroffen ist, um den Krieg in der Ukraine weiter zu finanzieren.
Sagen Sie, Sie haben sich mit dem Land in seiner ganzen Komplexität und den militärischen Auseinandersetzungen ja nicht erst die letzten 3 Jahre beschäftigt, sondern all die Jahre auch davor. Wenn Sie sich die Gemengelage jetzt ansehen, jetzt hat die sudanesische Armee die Hauptstadt Khartoum wieder eingenommen. Ist ein Ende der Kämpfe in Sicht? Was würden Sie vorschlagen? Was müsste passieren?
Ja, tatsächlich ist das so, dass viele Missstände im Land, die auch mit in den Krieg hereingespielt haben, nicht durch den Kriegsbeginn pausiert wurden, sondern sich vertieft haben. Alle Defizite, die man vorher hatten in der Regierungsfähigkeit, in der Wirtschaft des Landes, in der Nahrungsmittelversorgung, die haben sich ja jetzt um ein Vielfaches verschärft. Und durch den Krieg ist auch das gesellschaftliche Zusammenleben immer schwerer geworden, weil substaatliche Akteure sich auch weiterhin bekämpfen. Im Krieg sprechen wir realistisch oder sollten wir realistisch auf einen Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren schauen mit der Befriedung. Zum einen, weil die zentrale Regierung neben diesen ganzen Defiziten der letzten Jahrzehnte zerfallen ist und das ist sehr schwer wieder aufzubauen, gerade wenn auch der Sicherheitssektor an sich zerfallen ist. Das heißt, man hat immer wieder Möglichkeiten, in Friedensprozesse einzugreifen. Man hat immer wieder Möglichkeiten, sich auch einfach rauszuziehen. Es häufen sich jetzt auch gerade die Indizien, dass weder die sudanesischen Streitkräfte noch die RSF so wirklich Herr der Lage sind. Und da frisst die Revolution ihre eigenen Kinder im Sudan, dass Befehle gar nicht mehr umgesetzt werden können. Und allein dieses Wiederherstellen der Fähigkeit, Befehle, Waffen niederzulegen, wieder durchsetzen zu können, das ist ein Prozess, der durchaus Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte dauern könnte.
Hage Ali, haben Sie vielen Dank für diese vielen aufschlussreichen Ausführungen. Danke Ihnen.
Ich danke auch.
Liebe Zuhörende, das war unser Weltspiegel-Podcast zu 3 Jahre Krieg im Sudan. Aufgezeichnet am 29. April 2026. An dieser Stelle wollen wir euch gerne noch auf den Spendenaufruf Nothilfe Sudan der Organisation Bündnisentwicklung hilft und Aktion Deutschland hilft aufmerksam machen. Den Link zur Spendenaktion findet ihr in den Shownotes. Ich habe heute auch noch einen Podcast-Tipp für euch, und zwar den Podcast Was tun, Herr General? Der MDR-Podcast über den Krieg in der Ukraine. Einmal in der Woche setzt sich Moderator Tim Deisinger mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler zusammen und spricht mit ihm über die militärische Lage und die Folgen des Krieges. Kurz, präzise und vor allem auch für Laien verständlich. Hört doch mal rein in Was tun, Herr General? Den Podcast findet ihr bei ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns, den Weltspiegel-Podcast, gerne, damit ihr keine Folge von uns verpasst. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne ein Sternchen. Das hilft, dass auch andere unseren Podcast leichter finden können. Ich bin Nathalie Ameri. In der Redaktion waren Julia Schuster, Nils Kopp, Roman Marun und Judith Schacht. Mitgearbeitet haben Dennis Filimonov und Caroline Mennerich. Produziert hat Robin Out. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal.